Mit Judith Heidkamp und mit dem neuen Roman von Martin Mosebach. Er trägt den Titel eines Gemäldes: Taube und Wildente.
Paula sagt, du bist Pianist. Es gibt drei Sorten von Pianisten: jüdische Pianisten, schwule Pianisten und schlechte Pianisten. Wozu gehörst du? Er darauf, mit einer Unschuld, welche die Provokation nicht wahrzunehmen schien, dann gehöre ich wohl in die dritte Kiste. Aber die muss es ja auch geben. Wieso muss es schlechte Pianisten geben? Marjorie hatte sich die Frage gespart, die man ihrer Miene trotzdem ablesen konnte.
Maliziöse Sticheleien gehören hier zum Ton. Im stilvollen Refugium La Chaumière in der Provence treffen geistreiche Sommergäste aufeinander. Der Verleger Daland mit seinem exquisiten Papyrus Press Verlag, seine Frau Marjorie, die Kunsterbin, die schöne Paula, der erfolglose Pianist, ein Maler, ein Lektor, eine Lektorin. Kunst ist hier überall. Sie hängt an den Wänden und gehört meistens der Stiftung. Sie bietet Gelegenheit zur Selbstdarstellung und zur Abgrenzung.
Das findet da ein kleiner Wettbewerb statt, wobei man sagen muss, dass sich in diesen Unterhaltungen, die sich um ästhetische Fragen zum Beispiel drehen, eben die verborgenen Animositäten herauskommen. Das sind sozusagen Ersatzkriege, die auf einem anderen Territorium geführt werden. Dahinter stecken Abneigungen, Konkurrenzen, die dann also Stück für Stück dann auch immer sichtbarer werden.
Die Kunst verfeinert den Blick auf die Welt und auch auf deren Grausamkeit. Bevor sich alles um ein gemaltes Stillleben dreht, beginnt Martin Mosebachs neuer Roman mit einer geschriebenen Impression aus dem Tagebuch des Verlegers, die den Ton setzt für alles, was kommt. Kurze Szene mit Katze und Zikade. Gelesen von Heiko Ruprecht.
Es gab kein Entkommen für die Zikade. Dabei ließ ihr die Katze doch Zeit und betrachtete sie nach jedem Schlag versonnen. Zum nächsten Schlag holte sie erst wieder aus, wenn ihr Opfer sich zu bewegen begann. War es dieses Propellerschnarren, das sie ebenso reizte wie mich? Ein organisches Maschinchen war da eingeschaltet. Die Katze gab der inzwischen angeschlagenen Zikade, die Hiebe mit den Pfoten mochten sie verwundet haben, eine Chance. Die Folter des Insekts inszenierte sie als ein tänzerisches Spiel. Nie habe ich die Katze so elegant, so anmutig gesehen. Sie stand auf einem Bein, pirouettierte, fand aus der Drehung in einen Sprung über die Zikade hinweg und näherte ihre Schreckensmaske von der anderen Seite, um alsbald wieder zuzuschlagen. Ja, ich durfte mir vorstellen, ihre eigentliche, von ihr stets geheim gehaltene Fortbewegungsweise sei zweibeinig, nur unter menschlicher Beobachtung lasse sie sich auf vier Beine nieder. Und womöglich konnte sie sogar fliegen, sich aus der Pirouette in die Luft erheben. Selbst in der Luft wäre sie der Zikade überlegen. Ein leichtes, das schwerfällige Tier mit einem präzisen Tatzenhieb aus seiner Flugbahn heraus auf den Boden zu schleudern. Wie drollig war ihre Miene, als spielte sie mit einem knisternden Papierball und nicht mit einem verzweifelten Lebewesen. Und jetzt schon nicht mehr verzweifelt, vielmehr unbewegt, von den größer werdenden Katzenaugen durchdringend betrachtet, mit der Pfote angestoßen, auch mit der anderen, und immer noch nicht zuckend und schwirrend. Die Katze drehte sich weg, das war enttäuschend. Sie schlich sich davon, verstimmt. Hatte sie für ihren Geschmack zu viel Mühe an die Zikade gewandt und sich gar lächerlich gemacht? Sie ließ sie liegen. Keinen Augenblick hatte sie erwogen, sie zu fressen. Aus Ruprecht Dahlands provenzalischem Journal.
Taube und Wildente, das war ein Gemälde des deutschen Malers Otto Scholderer. Jagdbeute wird darauf dargestellt. Zwei Körper an den Vogelfüßen aufgehängt, von Körperlichkeit schier übernatürlicher Art, so heißt es im Buch, und so kunstvoll gemalt, dass aus den 100 Grauschattierungen Farben auftauchen. Nur war diese Art von Kunst, als das Gemälde entstand, eigentlich schon nicht mehr up to date. Die Malerei hatte andere Formen entdeckt und alte Regeln aufgegeben, mit Cézanne zum Beispiel, der die Gegend geprägt hat, in der die Figuren des Romans sich versammeln. Andreas Trojan hat Martin Mosebach nach Taube und Wildente gefragt.
Ja, dieses Bild war ein sehr, sehr gutes Bild und das Bild ist untergegangen. Es ist verbrannt und ich wollte gerne für dieses Bild ein Denkmal setzen. Ich wollte gerne es in einer anderen Form, in sprachlicher Form, in eine andere Art von Leben versetzen. Und so wird das Bild denn auch fast eine handelnde Figur und löst in dem Buch eben die Konflikte eigentlich aus.
Sind Sie da dem Otto Scholderer sozusagen auf der Spur gewesen, dem Maler?
Ja, also diese Malerei interessiert mich sehr. Scholderer war ein Frankfurter, ich komme aus Frankfurt, hat aber sein Leben in Paris und London verbracht und war ein enger Freund von Gustave Courbet und von Fontalatour, der ihn auch gemalt hat. Und das ist nochmal eine Meisterschaft der französischen Akademie, obwohl er ja nun Deutscher war, die hier kurz vor ihrem Ende steht. Und das Faszinierende für mich war, dass eben zum gleichen Zeitpunkt, als die Revolution in der Malerei in Gestalt von Cézanne längst ausgebrochen war, noch auf diesem bemerkenswerten Niveau akademisch gemalt worden ist. Und diese historische Stunde des Gleichzeitigen, des Ungleichzeitigen, wie man gesagt hat, die hat mich eben auch ganz besonders gereizt.
Man kann ja nicht sagen, es geht in dem Roman dauernd um den Tod, das wäre ja Blödsinn. Nein. Aber trotzdem, da steht dieser Satz, der Maler hatte für sie eine Form des Todes erfunden, also für diese zwei Tiere. Der Maler hatte für sie eine Form des Todes erfunden, die ein gesteigertes Leben war.
Ja.
Das ist doch ein interessanter Satz.
Ja, es ist also in der Überführung in die Kunst werden diese geschossenen Tiere, dieses Wildstillleben, ja, so gegenwärtig, dass man an ihren Tod eigentlich nicht glauben kann. Dass sie eine Gegenwart haben, die eine eigene Form von Leben ist. Auch dann, wenn es nicht mehr beseeltes Leben ist. Ein atavistisches, ein schamanisches Leben. Kunst als ein schamanisches Vorgehen, unbeseeltes, beseelt erscheinen zu lassen.
Kunst und Leben, Leben und Kunst. Im Landhaus La Chaumière verändern der Blick auf das Bild und die Wortgefechte um das Bild die sowieso schon aufgeladene Situation. Alle hier haben Geheimnisse und ein Funke genügt, um etwas in Brand aufgehen zu lassen. Für die Radiotexte am Sonntag liest Heiko Ruprecht aus Martin Mosebachs neuem Roman Taube und Wildente. Regie Irene Schuck.
La Chaumière war behaglich. Das typische Landhaus der Vorkriegszeit, dabei war es erst in den 40er Jahren eingerichtet worden. Der lange Refektoriumstisch, die ländlichen Stühle aus dem 18. Jahrhundert mit korbgeflochtenen Lehnen, die leinenbezogenen Kissen, die warmes Licht verbreitenden Lampen in chinesischen Vasen, das alles war durch die gemeinsame Patina zu einem wohnlichen Ensemble zusammengeschmolzen. Mein Vater suchte das einfache Leben. Er hatte das Schloss in der Nähe von Brüssel verkauft und sich ganz auf das Haus hier konzentriert. Gesammelt hat er immer weiter, aber er wollte um keinen Preis eine Sammlerumgebung. Alles sollte wie mühelos hereingespült sein. Erst beim zweiten oder dritten Blick sollte man es als etwas Besonderes erkennen. Was wirklich wertvoll war, hat er dem Museum von Antwerpen vermacht. Obwohl er, wie ich finde, so wohlhabend nun auch wieder nicht war, um auf solche Werte einfach mal so zu verzichten. Der große Brack, der über dem Kamin gehangen hat, der Juan Gris dort neben der Tür, der Flamenc auf der anderen Seite. Sieglinde Stiegle wiederholte leise und andachtsvoll: Georges Braque, Juan Gris, Flamenc. Durch die Abwesenheit der Bilder wurde diese Aufzählung noch ehrfurchtgebietender. Marjorie nahm das wahr. Sie schätzte es, dass die väterlichen Stiftungen Eindruck machten, denn ihr hatten sie wehgetan. Ich sehe das alles noch vor mir. Manchmal komme ich hier herein und erschrecke, wo ist denn der Brack? Ich habe mich nicht daran gewöhnt, dass er weg ist, obwohl er dort in Belgien gut hängt. Im Museum will ich ihn dennoch nicht sehen. Das wäre, wie wenn ich einen Verwandten im Gefängnis besuchen müsste. Ich habe immer gehofft, du würdest mich im Gefängnis besuchen. Ruprechts Heiterkeit sollte offenbar die Abwegigkeit dieser Vorstellung betonen. Das wäre ja noch schöner. Marjorie fand daran gar nichts zum Lachen. An der Schärfe ihrer Stimme wurde deutlich, dass sie ihre Verbindung mit ihm als einen Pakt ansah, dem vom unzumutbaren Grenzen gesteckt waren, und dazu gehörten auf jeden Fall Besuche im Gefängnis. Aber was hieß das für das Krankenhaus? Die Gäste wechselten während des kleinen Dialogs beziehungsreiche Blicke. »Siehst du?« schien Almendinger der Lektorin sagen zu wollen. Der gelang es, wieder auf die Bilder zurückzukommen. Aber etwas ist schließlich immer noch da. »Was noch da ist, gehört dem Trust, wie auch das meiste andere hier im Haus. Ich muss ausdrücklich darauf aufpassen, dass alles so bleibt, wie es ist, denn alle 2-3 Jahre kommt meine Schwester aus Kalifornien mit ihrem Fotogedächtnis und macht Krawall, wenn sie etwas nicht wiederfindet. Und dabei hat sie bei sich die besseren Sachen hängen.« »Aber das ist doch ein Cézanne!« Sieglinde Stiegle zeigte mit einer gleichsam entrüsteten Miene auf ein mittelgroßes Aquarell, als sei sie auf etwas gestoßen, das ihr hatte verheimlicht werden sollen. Das sei ja nun offensichtlich. Marjorie räumte ein, dass von dem kleinen Kram noch allerhand im Haus geblieben sei. Sieglinde Stiegle gab ihrem Erstaunen darüber Ausdruck, dass es sich mit diesem Aquarell tatsächlich genauso verhalte, wie sie es während der Autofahrt erlebt habe. Die Erschöpftheit der Landschaft, die der Hitze und Überhelle ausgesetzt war, ihre Staubtrockenheit, das Zerbröselnde des Steins, das sei mit wenigen, wie gegen einen Widerstand erzwungenen Pinselstrichen, die dazwischen weißes Papier freiließen, festgehalten worden. Marjorie sah sie überrascht an, als denke sie, vielleicht ist die Frau gar nicht so dumm. Wenn man mit dem Blatt vor die Tür geht und zum Berg hinblickt, dann sagt man, richtig gesehen, stimmt. Naturgetreu, ohne naturalistisch oder auch nur realistisch zu sein, das konnte er. Das hat er sogar erfunden. Im Inneren von Sieglinde Stiegle regte sich die Versuchung. Sie unterdrückte aber die Frage, wie viel Geld das Aquarell auf dem Markt wohl brächte, indem ihr im letzten Augenblick eine weniger dekouvrierende Frage einfiel. »Und so etwas hängt hier herum, auch wenn das Haus leer steht?« Wenn man sich Besitzersorgen zu eigen machte, dachte man da nicht beinahe selber wie ein Besitzer? »Zunächst einmal steht das Haus nie ganz leer, denn die Leute kommen ja aus dem Nebengebäude jeden Tag hier herüber. Und Damien ist auch in der Nähe. Und wenn Anna und Joao nach Portugal fahren, dann wandern gewisse Sachen in ein Bankschließfach.« Neben dem Cézanne-Aquarell, das nur Stellvertreterfunktion hatte, »die große Landschaft ist in Antwerpen«, Marjorie verkniff sich nicht die Bitterkeit, hing ein starkfarbiges Frauenporträt. Rot, schwarz und ein satt bräunliches Inkarnat strahlten förmlich. Es gibt an sich die Regel, hänge kein Ölbild neben Papier. Die beiden entwehrten sich gegenseitig. Weder Sieglinde Stiegle noch Almendinger hatten von dieser Regel je gehört. Sie schien ihnen aber sofort evident. »Ja, ja, schon richtig.« Dem blassen, spröden Cézanne-Blatt tue die Nachbarschaft der überlebendigen Frau nicht gut. Aber wir lassen sie trotzdem nebeneinander. Denn der Cézanne ist das wertvollste Blatt und sollte den besten Platz haben. Und außerdem ist das Haus kein Museum. Das hätte mein Vater gar nicht gern gehabt. Ich finde zu viel Theater um die Bilder spießig. Sie wissen schon, diese Punktstrahler und Bilderleuchten, unerträglich. Die Bilder sind uns ins Haus geschneit. Nun sollen sie sehen, wie sie hier zurechtkommen. Auch sie müssen schließlich sehen, wie sie bei uns zurechtkommen. Sie sagte das geradezu wegwerfend. Sieglinde Stiegle zuckte zusammen und suchte wieder den Blick von Almendinger, der gleichfalls verlegen aussah, obwohl er diese Art der Gastgeberin schon kannte. Es war auch gar nichts Böses damit beabsichtigt. Zum Ausdruck kam nur der unbedingte Wille, nicht konventionell zu sein, den sie von ihrem Vater übernommen hatte. Kein Wunder also, dass sie begann, von ihren Eltern zu sprechen. Als Cornelius de Kesel ihre Mutter, eine Deutsche aus Bielefeld, geheiratet habe, sie musste allerlei lernen, die Arme. Sei das junge Mädchen bildhübsch, wie gesagt, aber ahnungslos, ein Opfer für einen Pygmalion, unaufhörlich mit neuen Verboten vertraut gemacht worden. Schon gar nicht habe etwa ein Weihnachtsbaum ins Haus gedurft. Und als sie bloß mir zuliebe, ich war gerade in die Schule gekommen und wünschte mir wie die anderen einen Weihnachtsbaum zu Hause. Kinder sind Konformisten. Als sie dieses Verbot also nicht ernst genug nahm und einen mit Lametta geschmückten Baum im Salon aufstellte, da hat mein Vater in stummer Wut den Baum gepackt und draußen im Hof zerhackt. Unvergesslich. Er war originell. Diese Frau in Schwarz und Rot hat er gekannt. Das Bild ist ein später Derain. Mein Vater wollte, dass es hier bleibt. Da gab es wohl eine sentimentale Beziehung. Derain hat er auch gekannt. Er fand es eigentlich nicht so gut, dass der sich von seinen Fauve-Anfängen abgewandt hatte und irgendwie klassisch malen wollte. Aber für ein Porträt ist das natürlich vorteilhafter. Mein Vater sagte, das Bild sei dem Modell ähnlich. Für mich ist es ein Allerweltsgesicht. So sehen doch 1000 Frauen aus. Sie liebte es, an den Bildern ihrer Umgebung ein bisschen herumzumäkeln, sie jedenfalls nicht mit naivem Besitzerstolz vorzustellen. Unabhängigkeit, das war es, was sie anderen über sich mitteilen wollte. Der verheizte Weihnachtsbaum war ihr zur Fackel dieser Freiheit geworden. »Ich finde trotzdem, dass du nicht so schroff zu den Gästen sein solltest«, sagte Ruprecht ihr später. »Das sind doch kleine Leute. Wir verstehen so etwas nicht.« »Du bist hier der Arrogante«, war ihre Antwort. »Die beiden sind sehr souverän. Die brauchen keine Schonung.« Ruprecht stand, während sie die Bilder kommentierte, schweigend daneben. Er machte durch seine Haltung deutlich, dass er in die Familie eingeheiratet hatte und den größten Wert darauf legte, sich vor Gästen nicht als Eigentümer aufzuspielen. Selbst das bewundernde oder kritische Kommentieren hielt er für fehl am Platze. Vor einem großen Blatt, das ein heranwachsendes Mädchen zeigte, dessen gespreizte Schenkel aus einem hochgerutschten Rock hervorsahen, nahm seine Miene den Ausdruck unerschütterlicher Sachlichkeit an. »Jules Pascal«, sagte Marjorie. »Für mich ist das erotischer Kitsch, aber meinem Vater waren seine Pascals furchtbar wichtig. Er hat immer behauptet, er habe Pascal noch gekannt, aber das ist eigentlich nicht möglich. Es sei denn, er hätte ihn als 15-Jähriger kurz vor dessen Tod noch irgendwo mitbekommen. Jedes zweite Wort meines Vaters war, den so und so habe ich noch gut gekannt. Die sowieso war eine große Freundin von mir. Ich habe nie daran gedacht, so etwas zu überprüfen, hätte das auch kaum gekonnt, denn die Betreffenden waren meistens tot. Manchmal sind mir allerdings Zweifel gekommen.« Ruprecht brach sein Schweigen. Er wollte vor seinen beiden Mitarbeitern jetzt offenbar doch nicht ganz aus dem Spiel bleiben. »Den habe ich gut gekannt. Das war eine Redensart damals. Damit sind viele Leute freigebig umgegangen. Und wenn man tatsächlich einmal zugeben wollte, einer namhaften Person nie begegnet zu sein, dann sagte man, wir hatten gemeinsame Freunde.« Marjorie beachtete die Bemerkung gar nicht. »Diese Pascal-Mädchen, heute würde er dafür wahrscheinlich verhaftet. Ich glaube, die sind alle nur gezeichnet, mit der Tuschfeder und dann mit Aquarellwolken rosa und hellblau koloriert.« »Finde doch mal ein anderes Wort als Kitsch.« Ruprecht wandte sich an die anderen. »Ich glaube, wir machen es uns mit dem Kitsch immer etwas zu leicht. Es ist ein Triumphgefühl damit verbunden, ein komplexes, ästhetisches Phänomen, das man nicht in den Griff bekommt, mit der Fliegenklatsche zu erledigen. Kitsch, das ist ja schon vom Klang her ein Klatschwort.« Auch Almendinger widersprach Marjorie. »Kitsch finde ich für den Pascal etwas zu streng. Man darf doch auch mal träumen.« »Und zu Sieglinde Stiegle, was sagst du denn zum Kitsch? Wie übersetzt du das ins Französische?« Die freute sich, Marjorie beispringen zu können. »Kitsch ist unübersetzbar. Das Wort wird aber in allen europäischen Sprachen offenbar als so notwendig empfunden, dass man es überall als Fremdwort übernommen hat. Als ob es die Augen für ein Phänomen geöffnet hätte, das man vorher nicht gesehen hat. Für etwas, was mit verlogen oder unecht nicht erschöpfend erfasst ist. Und seitdem sieht die ganze Welt beständig etwas Kitschiges.« »Das Wort sucht sich die Dinge wie ein Virus, um sie anzustecken, und dann sind sie kontaminiert und wertlos geworden. Almendinger?« Ruprecht hatte einen Einfall, an dem er seinen Mitarbeiter sofort teilhaben lassen wollte. Er gab sich stets Mühe, ihn zu behandeln, als gäbe es zwischen ihnen keinen anderen Abstand als den des Alters. »Wäre das nicht ein schöner Stoff für unsere Essay-Reihe? Die Ausrottung des Kitsches, Krieg gegen ein verhängnisvolles Wort.« Almendinger riet meistens von solchen Augenblickseinfällen ab. Wer könnte das denn übernehmen? Eigentlich nur Sie, aber Sie sitzen schon an Dante und Sie wollten die Reihe doch nicht allein schreiben. Die Gruppe hatte sich dem nächsten Bild genähert, das über einer ausladenden bäuerlichen Kredenz hing. Dort standen Straßburger Fayencen, eine Terrine in Form eines Wirsings, eine andere in der eines Truthahns. Der Kopf mit dem charakteristischen Hautlappen unterhalb des Schnabels ragte vor den Bilderrahmen einer gelbgrundigen, abstrakten Komposition. »Das sei ein Matter«, erklärte Marjorie, »hier auch deswegen vertreten, weil der Maler in der Nähe gelebt habe.« Als wolle sie einer ironischen Bemerkung ihres Mannes zuvorkommen, ergänzte sie eilig, doch, den hätten sie nun tatsächlich gekannt, sogar besucht, sie selbst erinnere sich gut an ihn, obwohl das Bild aus einer frühen Periode stamme, den 30er Jahren. Eine Art abstrakter Surrealismus, vom Begrifflichen her eigentlich eine Unmöglichkeit, aber wenn man es ansieht, begreift man das sofort. In schwefelgelbem Raum, der wie aufgesprüht wirkte, schwammen blasenartige Objekte, die in ihrem Innern reich strukturiert waren, edelsteinartige Quallen, jeder einzelne studierenswert. Das war das erste Bild, bei dem ihr eine gewisse Wärme anzumerken war. Sie begreife noch heute nicht, wie es der Gier der Antwerpener Kuratoren entkommen sei. Wenn ich es hätte behalten wollen, hätte mein Vater es sofort weggegeben. So war er, ein menschenfreundliches Ekel. »Der Weihnachtsbaum«, raunte Sieglinde Stiegle. Marjorie hatte das mitbekommen. Sie wollte ihr wenig töchterliches Urteil etwas zurechtdrücken. Er hatte kein leichtes Leben, müssen Sie bedenken. Er war der Erbe eines bedeutenden Vermögens, fühlte sich aber nicht berufen, es immer weiter zu vergrößern. Das war doch eigentlich ganz anständig. Nur wenn man ein Vermögen nicht vergrößert, dann bleibt es sich nicht gleich, sondern wird weniger. Das ist ein Gesetz. Er hat das durchaus gesehen, aber es hat ihn nicht beunruhigt. Anstatt sich mit seinem Geld zu beschäftigen, hat er sich eine Unmenge Standpunkte zugelegt. Lauter unumstößliche Lebensregeln, Geschmacksurteile, politische Anschauungen. Papa war ziemlich links. Zum Glück hat er Ruprechts ewige Kulturkritik nicht mehr kennengelernt. Er hätte ihm das Haus verboten. Das fing damit an, dass alle vor jeder Mahlzeit eine getrocknete Feige essen mussten, 50-mal durchgekaut. Ging weiter mit der Verachtung von Raphael. »Kitsch«, sagte Ruprecht mit unbewegter Miene. Bis hin zum schon erwähnten Verbot von Weihnachtsbäumen. Er war wie ein Brahmane oder orthodoxer Jude, mit so vielen Gesetzen, die unbedingt einzuhalten waren, dass es für nichts anderes Zeit gab. So sei auch das Haus hier ausgesucht worden. Genau an dieser Stelle habe er wohnen wollen, als er in noch jungen Jahren daran gegangen sei, sein Leben fern der Geschäfte zu etablieren. Mit dem Blick Cézannes auf diesen Berg habe eine neue Art zu sehen begonnen, und das habe die Mentalität der folgenden Epochen zutiefst verändert. Die Natur habe genau hier diesem neuen Sehen zugearbeitet. Das Blendende der Sonne, das die Landschaft terrorisiert und zersplittern lässt, und das alles im Auge des Genies, das als erster Mensch eine Antwort auf dieses Phänomen gefunden hat. Marjorie wiederholte ziemlich wortgetreu ihren Vater, verlor aber den Faden. Aber sie fügte ein weiteres väterliches Wort hinzu, das durch seine Apodiktik verdeckte, dass sie ins Schleudern gekommen war. Das Phänomen Cézanne hätte niemals im Schwarzwald entstehen können. Aus ihr nicht ganz deutlichen Gründen fanden die meisten das komisch. Und wer Gelächter erntet, hat recht. Das Gefühl, von den angesammelten Kostbarkeiten erdrückt zu werden, wich von Sieglinde Stiegle. Sie begann Sympathie für die Frau zu entwickeln, die sie eben noch eingeschüchtert hatte. »Ist doch erfrischend, wie lässig die beiden mit ihrem Erbe umgehen. Wohltuend«, flüsterte sie Almendinger zu, als Marjorie und Ruprecht für einen Augenblick beiseite gingen, um Häusliches zu besprechen. »Sie gefällt mir viel besser als er. Daland schwankt immer zwischen Unnahbarkeit und allzu großem, schon beinahe verlegen stimmendem Verständnis.« »Ein geheucheltes Verständnis.« Almendinger wollte jedem Irrtum von Anfang an wehren. »Er interessiert sich für dich und mich nicht die Bohne, aber wenn er glaubt, dass man das merkt, dann wird er plötzlich einfühlsam.« Das ist immer ein Zeichen, dass er sich ertappt fühlt. Und seine Frau so ungezwungen und offenherzig. Man kann ihr eine gewisse Grobheit gar nicht übel nehmen. Ein seltsames Paar. Wie tut sich so etwas zusammen? Was Almendinger darauf antworten wollte, ging unter, denn die Führung wurde fortgesetzt. Erst gegen Ende des Bilderbetrachtens kam es noch einmal zu einem kurzen Wortwechsel über Malerei. Zwischen dem Ehepaar natürlich, die anderen hielten sich zurück. Man war aus dem Speisezimmer in den Salon gegangen und war von dort in einen weiteren, jetzt ganz im Schatten liegenden kleinen Salon gelangt. Um etwas darin erkennen zu können, mussten die Läden geöffnet werden. Erst jetzt zeigte sich, was hier hing, zunächst im Dämmer und dann in gleißendes Licht gehoben. »Oh«, sagte Sieglinde Stiegle, »ein alter Holländer. Auf Bilder, die nicht aus dem 20. Jahrhundert stammten, sei man in diesem Haus gar nicht vorbereitet. Aber auch die Werke des 20. sind schließlich schon historisch und haben mit der Gegenwart kaum mehr etwas zu tun.« »Ach Himmel, unser alter Holländer, Sie sagen es ganz richtig. Das war das Missverständnis, deshalb ist das Ding gekauft worden. Vom Vater meines Vaters, oder wahrscheinlicher noch von seiner Frau, die offen gestanden erst seine Köchin gewesen ist. Warum auch nicht? Ende des 19. Jahrhunderts wurden noch mal am laufenden Band Esszimmerstillleben à la Holland des 17. produziert. Keineswegs billig. Damals müssen die Eltern meines Vaters solche Sachen in London gekauft haben, für ihre düstere Belgravia-Gruft. Versteht sich, dass mein Großvater nie gejagt hat. Er war ja mit seinem Geschäft befasst. Höchstens in Afrika mag er mal rumgeballert haben. Ein Jagdstillleben. Eine Wildente und eine Feldtaube, eng aneinander geschmiegt, jeweils an einem Bein aufgehängt, vor einer grauen Kellerwand. Das Licht fiel von links, Kopf und Flügel der Ente warfen einen dunklen Schatten. Im kleinen Salon kam das Licht jedoch von rechts auf das Bild. Hätte es anders gehangen, dann wäre ein Trompe-l'œil-Effekt entstanden, denn die Malerei wirkte verblüffend plastisch.
Ja, und damit sind wir beim titelgebenden Gemälde, das von nun an verschiedenste Bedeutungen bekommen wird, obwohl es so lange fast unbemerkt an der Wand hing. Bei dem einen löst es ein Kunsterweckungserlebnis aus und für die andere scheint es die erhoffte Geldquelle zu sein. Und für den Romancier wird es zum Zentrum eines Geschehens, das mehr und mehr aus dem Ruder läuft. Heiko Ruprecht las aus »Taube und Wildente« von Martin Mosebach. Regie Irene Schuck. Technik Robin Ault. Der Roman ist bei DTV erschienen und mit freundlicher Genehmigung des Verlags können wir diese Sendung auch in unserem Podcast Lesungen anbieten. Danke fürs Zuhören, sagt wie immer Judith Heidkamp.